Ich freue mich, dass ich heute hier die dankbare Aufgabe übernehmen darf, ein Plädoyer auf die Senkung des LDL-Cholesterins zu geben, mit dem Titel The Lower the Better. Nun, wir haben seit, mittlerweile ist das eine historische Grafik eigentlich schon, seit 2005, wo das publiziert wurde, gibt es eben ganz klare Zusammenhänge, wo eben nachgewiesen wurde, dass die Senkung des LDL-Cholesterins mit einem deutlichen Nutzen für das kardiovaskuläre Risiko assoziiert ist. Und da kam auch die Rechnung, der Professor Stuhlnig hat die genetischen Daten gezeigt, wir zeigen hier die klinischen Daten, dass eine Senkung des LDL-Cholesterins um 40 Milligramm pro Deziliter eine Risikoreduktion um 20% mit sich bringt. Und Sie sehen, diese Kurve war damals schon sehr weit in die Zukunft blickend. Und hier auf der linken Seite, wo es Richtung Null strebt, haben wir heute deutlich mehr Daten, als wir das damals hatten. Und normalerweise machen solche Kurven in der Medizin oft einmal eine J- oder eine U-Form. Das heißt, das Risiko steigt wieder irgendwann einmal an. Im Bereich des LDL-Cholesterins haben wir bei ganz niedrigen Werten auch gar keine Hinweise dafür. Nun, ich möchte Ihnen hier nur zeigen, dass es nicht nur das LDL-Cholesterin ein wichtiger Faktor ist, den wir uns anschauen sollen, sondern es gibt auch noch weitere Parameter, die in der Beurteilung des Lipidprofils entscheidend sind. Und Sie sehen hier auf der linken Seite, wenn man sich hier bei einem Patienten mit normalen Triglyceriden die LDL-Fraktion anschaut, dann kann man das atherogene Risikoprofil des Patienten ganz gut einschätzen. Wenn man hingegen auf der rechten Seite, das ist diese orange Balken, das LDL-Cholesterin nur beurteilen würde, das ist ein Patient mit hohen Triglyceridwerten, dann würde man einen großen Anteil der roten Remnant-Partikelchen übersehen. Und das sind ebenfalls Partikelchen, die ein hohes atherogenes Potenzial haben. Das heißt, in diesen Fällen brauchen wir einen weiteren Parameter, um das zu beurteilen. Und das ist das sogenannte Non-HDL-Cholesterin. Das heißt, vereinfacht gesagt, ist es Gesamtcholesterin minus HDL-Cholesterin. Und da werden alle ApoB-haltigen Partikelchen darin zusammengefasst. Das heißt, auch hier gelten die Leitlinien. Man kann das mit einem 30er sich merken. Das heißt, wenn das LDL-Ziel kleiner 70 ist, entspricht das einem Non-HDL-Cholesterin von kleiner 100. Und bei den strengsten Kriterien LDL-Ziel kleiner 55 würde das heißen ein Non-HDL-Cholesterin von kleiner 85. Und das ist auch genauso in den aktuellen 2019er ESC-EAS-Leitlinien verankert, dass tatsächlich das LDL ist das primäre Therapieziel. Das Non-HDL verwendet man dann, wenn die Triglyceridwerte erhöht sind, und erhöhte Triglyceridwerte machen wir bereits ab einem Triglyceridwert von größer 200. In diesem Bereich ist gerade das Non-HDL-Cholesterin sehr hilfreich, und größer 400, vor allem dann, wenn die Friedewald-Formel verwendet wird, dann ist das LDL-Cholesterin hier überhaupt nicht beurteilbar und man soll dementsprechend nur das Non-HDL-Cholesterin-Ziel heranziehen. Jegliche Art von Ratios, die früher oft als Argumentationslinie verwendet wurden, warum man einen Patienten nicht therapiert, weil eben das HDL-Cholesterin so hoch ist zum Beispiel, die sind hier auch ganz klar ausgewiesen, dass sie kein Therapieziel sind, sie dienen lediglich ein bisschen das Risiko abzuschätzen. Nun, die Leitlinien hat der Professor Stuhlnig schon im Vorfeld erwähnt, da ist vor allem in der Hochrisikokategorie auch die FH, vor allem mit zusätzlichen kardiovaskulären Risikofaktoren, eben besonders hervorgehoben. Aber ein wesentlicher Punkt, der häufig übersehen wird, bei der Atherosklerose sind wir uns dessen sehr bewusst, dass wir sehr niedrige Ziele haben, aber eben auch Patienten mit stark eingeschränkter Nierenfunktion. Das heißt, eine GFR von kleiner 30 bedeutet auch automatisch, dass der Patient in der Höchstrisikokategorie zu finden ist. Und das sind auch der Diabetes, der diabetische Patient wird auch dahingehend auch getrennt und spezifisch beurteilt, je nach Risikoprofil und vor allem auch je nach Diabetesdauer. Der Hintergrund ist da zu suchen, dass die diabetische Dyslipidämie ein wenig anders ist. Das heißt, die Diabetiker und auch die Niereninsuffizienten haben sehr kleine, sehr dichte LDL-Partikelchen, die eben hochatherogen sind. Und das Ganze wird durch VLDL-Remnants und HDL-Cholesterin, das dysfunktional ist, leider auch noch negativ abgerundet. Das heißt, wir haben mit diesen neuen Leitlinien, Sie haben schon gehört, niedrigere Ziele, das Ganze ist alles eine Stufe herabgesetzt worden, das heißt, was früher kleiner 100 war, ist jetzt kleiner 70 und was früher kleiner 70 war, ist jetzt kleiner 55 Milligramm pro Deziliter, das heißt, wir haben hier ganz klare Ziele und es gibt in den neuen Leitlinien sogar noch eine neue Risikokategorie, das heißt, die Höchstrisikopatienten, die rezidivierende Ereignisse haben, das heißt, zwei Ereignisse innerhalb von 2 Jahren sind dann in einer speziellen Kategorie eingegliedert und da strebt man sogar ein LDL-Cholesterin von kleiner 40 Milligramm pro Deziliter an. Das heißt, sehr, sehr niedrige Ziele. Und wenn man sich dann die Daten anschaut von früher, das ist eine Studie, wo Patienten ein Jahr nach einem kardiovaskulären Ereignis hinsichtlich LDL-Cholesterinstatus beurteilt wurden. Und hier zeigt sich, nur jeder Fünfte hat zum damaligen Zeitpunkt das Ziel von kleiner 70 tatsächlich erreicht. Nun gab es dann am ESC 2018 ein Update von diesem EuroAspire Trial und da hat sich gezeigt, dass immerhin schon 32% im Zielbereich waren. Allerdings war damals der Zielbereich auch kleiner 70 und umgekehrt heißt das natürlich, 2/3 der Patienten waren auch damals nicht im Zielbereich. Nun, woran liegt das? Zum einen gibt es natürlich Probleme mit der Therapieadhärenz. Es gibt immer wieder Verträglichkeitsprobleme und auch die Cholesterinlüge wurde ja vorhin schon angesprochen. Das heißt, da kämpfen wir, haben wir teilweise massive Kämpfe und vor allem auch zeitintensive Kämpfe auszutragen. Und letzten Endes, wir haben potente Therapien in Österreich mit PCSK9-Hämmern und da gibt es allerdings mit den Erstattungshürden, mit der Zentrumslösung auch immer wieder Probleme, warum weniger Patienten diese PCSK9-Inhibitoren bekommen, als eigentlich erforderlich wäre. Kurz zum Thema, womit soll eigentlich therapiert werden? Wir haben in den Leitlinien ganz klar verankert, Statine sind nach wie vor die erste Wahl. Das heißt, wir verwenden Statine, wenn das Cholesterin erhöht ist. Wir haben seit 30 Jahren die beste Evidenz und so eine dichte Evidenz wie für die Senkung des LDL-Cholesterins durch Statine haben wir selten in der Medizin. Es ist auch Ezetimib, ist dort verankert, dass man das einfach und unkompliziert relativ dazu kombinieren soll, wenn man das Ziel nicht erreicht. Und mittlerweile sind auch die PCSK9-Inhibitoren mit einer schönen großteils Klasse 1-Empfehlung, vor allem in der Sekundärprävention, verankert. Nun, Statine sind letzten Endes, muss man sagen, Atorvastatin und Rosuvastatin mittlerweile alle in der grünen Box, sind gut verschreibbar, es gibt keine Probleme mehr, Gott sei Dank. Und Sie sehen, die Statine sind sehr potent, das heißt, wir können ca. 50% LDL-Cholesterinsenkung mit Hilfe der Statine erzielen. Aber wir sind da mit einem Problem konfrontiert, dass wir mit einer Verdoppelung der Statindosis lediglich eine 6%ige zusätzliche LDL-Cholesterinsenkung erreichen können. Das heißt, da ist es ein bisschen, Sie sehen, die Initiierung der Therapie bringt am meisten. Wenn ich dann verdopple, habe ich nur 6% zusätzlichen Nutzen. Zudem ist das Ganze oft assoziiert mit einer vermehrten Problematik hinsichtlich Myalgien. Das heißt, die schweren Komplikationen hinsichtlich Rhabdomyolyse und dergleichen sind, wenn man die Sicherheitskriterien einhält, Gott sei Dank sehr, sehr selten. Allerdings Myalgien sehen Sie hier bis 4-25% und da kann jeder klinisch tätige Kollege ein Lied davon singen, wie oft man mit diesen statinassoziierten Muskelsymptomen zu tun hat. Und da gibt es jetzt ganz rezent auch im European Heart Journal ein Editorial, wo der Professor Laus auch vermerkt hat, worauf es ankommt. Und da ist ein wesentlicher Punkt, und das wurde vorhin auch schon erwähnt, sich Zeit nehmen. Das heißt, das, was wir leider viel zu wenig haben oft einmal, aber ganz ein entscheidender Punkt ist, den Patienten darüber zu informieren, was ist das Problem, sind das tatsächlich die Muskelbeschwerden auf die Statintherapie zurückzuführen oder gibt es da auch andere Gründe dafür? Da gibt es dann diverse Algorithmen auch in den Leitlinien. Was man allerdings auch machen kann, es gibt den Rosenson-Score, anhand dessen kann man ganz gut einschätzen, sind diese Myalgien tatsächlich auf Statine zurückzuführen, ja oder nein? Das heißt, proximale, stammnahe, symmetrische Beschwerden, die rasch kommen und auch rasch nach Beendigung der Therapie sich bessern, die sind sehr, sehr typisch und sehr charakteristisch für das Vorliegen einer statinassoziierten Myalgie. Und wenn man das Ganze noch einmal probiert und genau dasselbe sich wieder reproduzieren lässt, dann ist es ein typisches Zeichen, dass es tatsächlich einen Zusammenhang gibt. Das kann man dann zur Objektivierung, gibt es dann diesen Score, wo man dann sagen kann, ja, das ist eher wahrscheinlich oder auch den Patienten veranschaulichen kann, nein, diese Beschwerden, es gibt 100 andere Gründe auch, warum man Muskelbeschwerden haben kann und es ist eher unwahrscheinlich in dem Zusammenhang. Was man auch machen kann und soll, ist die Statin-Charakteristika sich ein bisschen genauer anschauen. Das heißt, Simvastatin und Atorvastatin sind chemisch gesehen ähnlich. Das heißt, wenn man Atorvastatin nicht verträgt, dann hat es oft einmal relativ wenig Sinn, Simvastatin auch auszuprobieren. Sondern man geht in eine andere Klasse und zwar in der anderen Klasse sind dann zum Beispiel Rosuvastatin oder auch Pravastatin zu finden. Das heißt, oft einmal ist es zielführender, dann das Statin aus der anderen Klasse zu probieren, als noch einmal aus derselben Klasse. Eine wichtige Information, die leider, und das sehe ich immer wieder, wenn man aufmerksam durch die Gegend geht und sich die Medikation der Patienten anschaut, ist eine Interaktion, die sehr häufig auftritt und auch 2015 die Interaktion des Jahres war. Und zwar gibt es da den Hinweis, gerade in der kardiovaskulären Therapie ist das ja sehr häufig, dass die Kombination von Simvastatin und Amlodipin ein erhöhtes Interaktionspotenzial bietet. Und auch die Kombination von Simvastatin und Amiodaron. Das heißt, das sind zwei Medikamente, die häufig eingesetzt werden und nicht in Kombination mit Simvastatin eingesetzt werden sollten. Das heißt, Statine sind nach wie vor die erste Wahl. Statine sind insgesamt sehr, sehr sicher. Der Nutzen ist seit 30 Jahren klar belegt und die Daten werden immer dichter da. Definitionsgemäß sprechen wir von einer Unverträglichkeit ab 3 verschiedenen nicht vertragenen Statinen, nicht früher. Und was auch noch ein Tipp ist für die Praxis, probieren Sie alternative Dosierungsschemata. Das heißt, zum Beispiel nur jeden zweiten Tag einnehmen oder teilweise sogar auch jede nur zweimal pro Woche. Und Sie werden sehen, es gibt immer wieder Patienten, die das gut tolerieren und keine Probleme mehr bei der Einnahme haben. Ezetimib möchte ich gar nicht allzu viel darüber verlieren. Der ImproveIt-Trial hat gezeigt, es funktioniert auch, vor allem die Kombination von Statin plus Ezetimib hat einen deutlichen Benefit gebracht. Nun, was können Sie sich davon erwarten, vor allem als Kombinationspartner zu den Statinen? Eine ca. 20%ige zusätzliche LDL-Cholesterinsenkung ist realistisch. Und damals die positiven Studiendaten eines Nichtstatins haben Wind in die LDL-Hypothese gebracht, das heißt, dass die Senkung des LDL-Cholesterins entscheidend ist, letzten Endes welche Substanz dafür verwendet wird, ist nicht so entscheidend. Und damit sind wir bei einer Studie, die uns gezeigt hat, the lower the better, wohin wollen wir eigentlich? Wir wollen weit runter. Hier gibt es eine Subgruppenanalyse aus einer PCSK9-Hämmerstudie, wo alle Patienten zum Einschluss ein LDL-Cholesterin kleiner 70 Milligramm pro Deziliter hatten. Die einen haben das Placebo bekommen, oder in dem Fall Statine, und die anderen haben Statin plus PCSK9-Hämmer bekommen, haben sehr niedrige LDL-Cholesterinwerte, um die 20 gehabt. Und was hat sich gezeigt? Man hat sich die Plaques mittels IVUS angeschaut, intravaskulären Ultraschall, die Koronarien, und man hat gesehen, je niedriger das LDL-Cholesterin war, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass die Patienten sogar eine geringe Regression des Plaque-Volumens hatten. Das kennen wir schon von diversen Statinstudien. Allerdings sind jetzt die LDL-Cholesterinwerte in dieser Studie so weit abgesenkt worden wie zuvor kaum und man sieht einen deutlichen Benefit durch die weitere Senkung. Und wenn man sich das in dieser Grafik anschaut, das sind die alten Leitlinien bei kleiner 70 Milligramm pro Deziliter. Und wenn man jetzt den neuen Strich mit 55 einsieht, dann sieht man, dass der Anteil der Patienten, die tatsächlich eine geringe Regression zeigen des Plaque-Volumens, zunimmt, je weiter der LDL-Cholesterinspiegel sinkt. Und es ist jetzt nicht nur so, dass man tatsächlich das LDL senken kann, sondern wir haben bei beiden PCSK9-Inhibitoren haben wir positive Endpunktstudien, die eben gezeigt haben, dass kardiovaskuläre Ereignisse dadurch verhindert werden können. Das Ganze funktioniert, ca. 60%ige Senkung zusätzlich zur bestehenden Therapie. Am besten ist immer die Kombinationstherapie anstreben, das heißt PCSK9-Hämmer sollen in aller Regel nicht die Statintherapie ersetzen, sondern sind ein idealer Kombinationspartner dazu. Wir sehen das immer wieder, wenn dann das Statin abgesetzt wird, dann steigt der LDL-Spiegel steigt teilweise sogar an, beziehungsweise hat bei Weitem nicht den Effekt, den wir uns erhoffen. Wenn es einmal stabil ist, dann hält sich das auch über Jahre hinweg stabil, das heißt, das ist kein passagierer Effekt. Und entscheidend ist auch, und das ist hier der harte sekundäre Endpunkt, je länger die Therapie läuft, desto weiter gehen die Scheren auseinander. Das heißt, desto größer ist der Benefit, im ersten Jahr noch geringer, und je länger die Therapie läuft, desto größer ist tatsächlich die Risikoreduktion, die wir erreichen können. Unerwünschte Ereignisse sind Gott sei Dank unter PCSK9-Hämmertherapie sehr, sehr selten. Das heißt, alle diese typischen Probleme mit Muskelnebenwirkungen oder auch Leberenzymanstiege haben wir nicht, auch in der Kombinationstherapie. Und dass das nicht graue Theorie ist, sondern dass das auch in der Praxis gut funktioniert, habe ich Ihnen ein paar Daten aus unserer Ambulanz mitgebracht. Und da sieht man, dass diese Ziele der sehr niedrigen LDL-Cholesterinspiegel tatsächlich auch in der Praxis erreichbar sind. Das heißt, in aller Regel, wie gesagt, die Kombinationstherapie, die wir brauchen. Die Zentrumslösung, das heißt PCSK9-Hämmer, werden nur in Erstverordnungszentren leider erstattet. Die gilt immer noch. Allerdings muss man dazu sagen, die ursprünglichen Ziele, dass man erst beginnen darf, wenn das LDL-Cholesterin größer 100 ist, die werden heutzutage nicht mehr so streng gehandhabt. Gott sei Dank können wir auch Patienten früher therapieren. Jetzt möchte ich noch ganz kurz einen Blick in die vielleicht hoffentlich schon nahe Zukunft mit Ihnen werfen. Bempedoinsäure ist eine Substanz, die schon vor der Türe steht. Das heißt, wir hoffen, sie bald auch einsetzen zu können und eine Erstattung zu bekommen. Der Unterschied zum Statin ist, dass es hier ein Prodrug ist. Das heißt, das muss erst in der Leberzelle aktiviert werden. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, es funktioniert ähnlich letzten Endes auf die Cholesterinbiosynthese wie Statine, mit der Ausnahme, dass es keine Aktivität in der Muskelzelle zeigt. Und dementsprechend konnte auch gezeigt werden, dass die muskulären Nebenwirkungen unter Bempedoinsäure nicht vorhanden sind. Was kann man sich dadurch erhoffen? Ja, je nachdem, wie man es kombiniert. Es gibt auch die Fixkombination, wird es geben, mit einem Ezetimib kann man sich 20-40%ige LDL-Cholesterinsenkung ohne muskuläre Nebenwirkungen erhoffen und erwarten. Und dann noch eine weitere Substanz, die ebenfalls sehr, sehr interessant ist, ist Inclisiran. Hier wird auch am PCSK9 angesetzt als therapeutischem Ziel. Das heißt, hier wird eine Small Interfering RNA appliziert, wenn man es dann regelmäßig hat, dann alle 6 Monate nur. Und man kann sich auch hierdurch eine ca. 50%ige LDL-Cholesterinsenkung dauerhaft erwarten und erhoffen. Allerdings die kardiovaskulären Outcome-Daten sind leider noch nicht vorliegend, da läuft die Studie noch. Nun, und diese Studie und diese wesentliche Grafik möchte ich Ihnen ganz zum Schluss noch zeigen. Der Professor Stuhlnig hat es Ihnen schon schmackhaft gemacht. Letzten Endes, the lower the better ist die Message. Das heißt, je früher, und die Kurvendiskussionen sind ja momentan auch in anderen Gegenständen sehr häufig verwendet, aber an dieser Stelle möchten wir auch die Kurve abflachen. Und zwar, der Punkt ist, je früher wir diese Kurve senken, je früher wir diese Kurve Richtung Normalbereich bringen, desto größer ist der Nutzen. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder den Patienten auch aufzeichne und sage, ich möchte jetzt nicht eine Therapie machen, obwohl sie jung sind, sondern ich möchte sie therapieren, weil sie jung sind. Das heißt, zusammenfassend habe ich Ihnen hoffentlich zeigen können, dass LDL unser primäres therapeutisches Ziel ist, ein gut behandelbares therapeutisches Ziel, Non-HDL, aber ist auch ein wichtiger Parameter, vor allem dann, wenn die Triglyceridwerte erhöht sind. Statine sind immer noch die First-Line-Therapie, das heißt, das ist nichts Unmodernes, ganz im Gegenteil, Statine sind sehr modern. Ezetimib kann man Gott sei Dank niederschwellig dazu kombinieren. PCSK9-Inhibitoren funktionieren hervorragend, sie sind sehr nebenwirkungsarm und sie sind aber vor allem als Kombinationstherapie anzustreben. Wir haben zahlreiche neue Substanzen, die in den Startlöchern scharren. Und die letzte Grafik, dieses kumulative LDL-Cholesterin. Das heißt, the lower the better, möchte ich noch um die Worte the lower the better for longer ergänzen. Und damit bin ich gespannt auf Ihre Fragen.